Addicted to Life. Julia Normando nimmt dich mit auf die Reise durch ihr außergewöhnliches Leben, vom schleichenden Abstieg in Alkohol und Drogen und über den erfolgreichen Ausstieg in ein glückliches Leben. Am Mikrofon ist für dich Julia Normando.
Hallo, hallo.
Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Addicted to Life mit der großartigen Julia Normando. Und heute, ihr seid das letzte Mal auf das Geheiß des amerikanischen Präsidenten wart ihr in Amerika. Ein Visum aus Liebe zu deiner Tochter, und natürlich reist ihr irgendwann zurück und kommt zurück wieder in Hamburg an. Und da setzen wir jetzt nämlich genau an. Und herzlich willkommen in deinem Podcast, liebe Julia.
Hallo, guten Morgen.
Genau, und dann ist die Frage, was ist denn passiert, nachdem ihr weg wart in Amerika, du warst wieder in deinem geliebten Land, du warst in Kalifornien, hast die Freunde wieder gesehen, die alten Zeiten wieder erlebt, das Land gerochen und gefühlt, hat man dann nicht eigentlich Fernweh, will man dann wirklich wieder zurück nach Norddeutschland in das perfekte Grau, also wir reden uns das ja immer ein bisschen schön hier mit dem perfekten Grau, aber ist das wirklich etwas, das man dann will, oder möchte man nicht eigentlich viel lieber da bleiben?
Natürlich möchte ich viel lieber da bleiben. Also da ist es überhaupt keine Frage. Ich habe meistens Rotz und Wasser geweint bei den anschließenden Besuchen, wenn ich wieder weg musste aus Kalifornien. Aber jetzt diese Überraschung mit Voruschka und mit ihr zurückzufliegen, hat das dann genommen, diese Sehnsucht, dort zu bleiben mit all meinen Freunden. Es war alles einfach wieder wunderschön in Malibu. Aber so, jetzt musste ich ja mit meinem Leben weiter tackeln in Hamburg. Und wie gesagt, Ruben und ich hatten zwei verschiedene Wohnungen und sind sehr viel verreist, also auf riesengroße Reisen gegangen, unter anderem auch nach Afrika, wo wir in Johannesburg, da erzähle ich eine kurze Geschichte, weil die sehr interessant ist. Er musste nach Joburg und einen Bericht über die Stadt schreiben als Journalist. Und besonders über die ganz dunkle, finstere Ecke von Joburg. Und da sind wir wirklich wie deppige Touristen durchgewandert, er und ich, mit Kamera und ich mit meinem Schmuck, die ganze blöde Nummer. Und dann sind wir in ganz schräge Lokale reingegangen, wo er sich hingesetzt hat, geschrieben, die Menschen beobachtet, ich habe fotografiert. Und wir waren fast die einzigen Weißen immer. Aber alles so ging ganz gut. Und dann sind wir so viel gelaufen, dass wir müde wurden und haben uns in so einen Park gelegt. Das musst du dir mal wirklich vorstellen. Park gelegt mit unseren Kameras, mit seiner ganzen Ausrüstung als Journalist. Und sind doch tatsächlich eingeschlafen.
Oh mein Gott.
Und dann wachen wir auf.
Und es war nichts mehr da.
Um uns herum ist ein Kreis Schwarzer natürlich, keine weiße Person weit und breit, die uns alle nur angucken wie ein Weltwunder und ob wir sie noch alle haben. Und wir haben alle Sachen noch bei uns. Alles ist noch bei uns. Nur unsere Reaktion in dem Moment, oh mein Gott, what did we do? Und ich sage zu Rainer, so, jetzt stehen wir langsam auf, nehmen unsere Sachen und gehen freundlich lächelnd Richtung Ausgang. Und da kamen wir aus diesem Ausgang raus. Die anderen starrten uns alle nur an, als wären wir vom anderen Planeten wären. Und da kamen Taxifahrer angerast mit offener Tür und schrie nur, jump in, are you totally crazy to be in this district? Und hinten reingesprungen. Und da sagte er, das dürft ihr nicht machen, ihr habt ja unglaublich Glück gehabt. Denn dann sind wir auch in andere Ecken gefahren und da wirklich, wo die Weißen lebten, das war alles verbarrikadiert und mit Stacheldraht obendrauf und so weiter. Aber wie gesagt, das war wieder mal Anfängerglück, denke ich. Und ja, da waren noch einige mehr Erlebnisse, die aber hochinteressant waren. Danach sind wir nach Suzuku geflogen und auf eine wunderbare Safari gegangen, die wirklich meine erste war und ein einziger Traum. Also das war, und in der Lodge, in der wir waren, die war ganz witzig, die hatte so Spitzdächer Und da waren diese, das war wie eine Rutsche. Ich weiß nicht, wie man das nennt, so Rinnen als Dachziegel. Das waren so Rinnen. Die haben auch einen Namen, aber die kenne ich nicht. Jedenfalls wache ich morgens auf und höre ein Gequietsche und dann immer ein Platsch in den Swimmingpool. Ich sage, Ruben, was ist das denn? Geh raus, gucke. Da war, als alles noch schlief und die Sonne aufging, die Affen rutschten das wie auf einer Rutschbahn runter und dann in den Pool hinein. Und das so hintereinander weg und hatten einen Spaß. Und dann, als ich... Und wenn jemand aber rauskam, dann hörten sie schnell auf damit, aber guckten uns an so. Und dann haben wir auch Spaziergänge gemacht mit dem Ranger durch den, nicht Dschungel, aber durch diesen kargen Wald, der da ist. Im Krüger Nationalpark war das. Und dann hat er uns gesagt, wie wir uns verhalten sollen, wenn jetzt Löwen oder wilde Tiere kommen. Und das ist schon aufregend, weil man ja nicht weiß, ob tatsächlich gleich einer um die Ecke kommt. Und wir sind da durchgegangen, er hat uns die Natur erklärt. Und wir sind gerade wieder am Gate zur Lodge, da kommt eine Löwin mit ihren 6 Kleinen an.
Oh.
Und da waren wir gerade noch mit dem Hintern drin. Aber sowas ist spannend, aufregend, das habe ich dem Ruben zu verdanken, so wunderbare Reisen. Dann sind wir weitergeflogen nach Cape Town zu meiner Freundin, haben da herrliche Ausflüge gemacht. Und dazu gehört aber, und jetzt da will ich jetzt auch hin, die ganze Zeit habe ich ja dem Ruben verheimlicht, wie viel ich eigentlich trinke. Und ich hatte das immer ganz gut im Griff, weil meine Shampooflaschen habe ich entleert und da habe ich Wodka reingefüllt. Und das war alles schon so ganz normal.
In der Shampooflasche.
Das habe ich das auch, glaub, ja noch gar nicht erwähnt. Ja, weil ich wollte ja nicht, dass er durch Zufall eine Wodkaflasche findet in meinem Gepäck oder so. Also habe ich das in große Shampooflaschen gefüllt. Und zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, mit ihm oder ohne ihn, dann habe ich im Duty Free mir Wodka gekauft. Bin sehr erniedrigend zur Toilette gegangen und habe das umgefüllt in die leeren Shampooflaschen und die Flasche Wodka da stehen lassen. Und das dann in meinen, damals ging es ja noch, denk dran, damals ging es noch, da konnte ich das in mein Handgepäck tun. Da war das ja noch erlaubt mit den Flüssigkeiten. Jedenfalls in Kapstadt war es dann so bei meiner Freundin, ich habe normal mit den anderen am Tisch Wein getrunken, sodass das nicht auffiel, wie viel ich trank. Aber dann hatte ich meine Shampooflasche und als die dann leer war, mir auch heimlich neu gekauft. Und dann habe ich im ganzen Haus von meiner Freundin in Kaffeetassen Wein gefüllt, dass ich immer, wenn ich mehr brauchte, mein Körper mehr brauchte, bin ich zu diesen Stellen gegangen und habe den Wein getrunken, um auf meinem Level zu bleiben, was für mich schon in Normalheit übergegangen ist. Im Nachhinein ist es ja alles unvorstellbar und wie schrecklich, aber ich bin niemals, niemals aus der Rolle gefallen. Also die anderen haben das alle nicht gemerkt. Und
wenn wir gefeiert haben... Ich habe eine Zwischenfrage. Ich meine, das ist vielleicht total meine Brille, aber ich muss es trotzdem fragen. Wenn ich vorhab, Sport zu machen und ich mache nun regelmäßig gerne ein bisschen Sport, dann mache ich das ja auf keinen Fall mehr, wenn ich Alkohol getrunken habe, logischerweise. Das heißt, das Thema Alkohol hat dann einfach auch alles das, was du so an körperlicher Ertüchtigung oder Sport oder so getrieben hast, außer Kraft gesetzt? Also es war dann ja nicht mehr möglich oder hast du es einfach trotzdem gemacht? Oder also das ist ja so ein...
Ich habe kaum Sport gemacht. Das fing erst später an, dass mich Nia begeistert hat, diese Sportart.
Mhm.
Aber das kommt noch später bis dahin. Ich habe wirklich nie Sport gemacht. Ich war lucky von den Genen her, dass mein Körper toll war und gut aussah. Ich hatte nie einen Gramm Fett zu viel und deshalb habe ich keinen Sport gemacht. Und wenn wir im Urlaub waren, das meiste, was wir getan haben, schwimmen konnte man in Kapstadt auch nicht, weil es viel zu kalt war. Das Wasser ja immer 14 Grad, auch im Sommer. Und insofern haben wir nur am Strand gelegen. So viel
alles
da.
Klar.
Strand gelegen, Restaurants, ein bisschen durch die Stadt gewandert, aber wirklich eben keinen Sport getrieben. So viel dazu. Das hat sich nachher natürlich alles geändert. Und also mit diesen Reisen, ich war ja dann auch mit Ruben in Hawaii, meine alten Freunde besuchen, die mal unsere Vermieter waren. Es war wunderbar. Und da war eine Szene, Mike und Joyce, die, meine Freunde, die immer noch da wohnten, wo wir damals gewohnt haben, in Oahu bei Waimea Bay, in deren Gästehaus wir wohnten. Und abends, wie gesagt, die waren schon 20 Jahre älter oder 15 Jahre älter als ich. Und wir saßen dann draußen auf dem Patio, haben ganz toll gegessen und da waren auch noch andere Ältere dabei. Und dann ging natürlich ganz normal ein Joint rum bei denen. Und Ruben, der ja nun so straight war, ja auch seltenst mal ein Glas Alkohol trank und mit Drogen sowieso nichts am Hut hatte, als er sah, dass der Joint rumging und ich auch daran zog, ist der komplett ausgerastet, was er ganz, ganz selten ist. Und ist gestürmt in unser Zimmer. Und ich hinterher, ich sage, was ist denn mit dir los? Und er sagt, ich schreibe an Reagan, dass du drogenfrei bist und gut und gesund lebst. Und jetzt sitzt du hier und ziehst dir einen Joint rein. Ich bin so enttäuscht. Ich sage, for Christ's sake, Joints ist kein Heroin. Ich nehme keine harten Drogen. Begreif das doch mal. Und dann war ich ziemlich gemein. Ich sage, du hast dir den Arsch breit gesessen in der Universität, aber du hast nicht viel vom Leben gelebt, gelernt. Das ist nun mal anders. Und ich sage, weißt du was, du spießiger Kieler, ich sage, dann pack doch deinen Koffer und hau ab und ich bleib hier.
Oh, ich sag,
du siehst doch Mike und Joyce und die Family, wie gut die drauf sind da draußen und alles ist fein. Es geht um einen klitzekleinen Joint und du rastest hier so aus und dann bin ich wieder rausgestürmt und habe mit den anderen draußen gelacht und natürlich hat er seinen Koffer wieder ausgepackt und hat, dann wurde darüber auch nicht mehr gesprochen.
Aber sag mal, wenn du sagst, er hat nie getrunken. Oder nur in den seltensten Fällen.
Ja.
Und du hast aus deinen Shampoo-Flaschen genippt. Das muss er doch gerochen haben. Das kann doch nicht geheim bleiben.
Ja, hat er mit Sicherheit, ja. Aber das war ihm eventuell egal, weil ich witzig war, mhm. weil ich nicht anders war. Mhm. Nicht doll anders, nur noch überdrehter.
Er kannte dich wahrscheinlich
und,
kaum nicht.
Doch schon, aber doch, da waren ja immer die Phasen, wo ich schon nüchtern war. Das muss man ja wirklich sagen. Natürlich, wenn ich gearbeitet habe, war ich ja nicht betrunken oder so. Das nicht. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ich wollte mal eben kurz diese Reise da abschließen.
Sorry.
Also Hawaii war schön. Und dann kamen wir zurück und in der Zwischenzeit war mir die Tagesschau zu stressig, denn das war wirklich stressig, wenn die Tagesschau schon lief und Eilmeldungen kamen rein, die mir dann direkt von dem Reporter in die Schreibmaschine, wir hatten ja noch keine Computer, tippte, dann war ich starr vor Schreck und kriegte das nicht hin. Also da, das hat mich sehr gestresst. Und dann hat tatsächlich Ruben in der Zeitung im Hamburger Abendblatt gesehen, wie Werbeagentur an der Alster sucht kreative Sekretärin. Sagt er, das ist doch was für dich. Und das weiß ich jetzt noch. Zufälligerweise sehe ich die Anzeige noch vor Augen. Das war 1986. Dann habe ich mich da beworben, vorgestellt, zack, die mich genommen. Und das war wirklich für drei Top-Notch-Geschäftsführer direkt an der Alster. Wilkins eher, den Namen sage ich, weil es die jetzt nicht mehr gibt. Und da war ich dann für drei Geschäftsführer zuständig und das war der Knaller überhaupt. Das war ein super Job für mich, da konnte ich gut mein Englisch gebrauchen und eben auch meine Art passte da rein. Und dann war dann, und auch mit Ruben war ich zusammen, weil ich wollte nie wieder heiraten, er wollte nicht heiraten, er wollte überhaupt keine Kinder. Und dann sagte ich aber irgendwann zu ihm, am liebsten würde ich wieder in London leben. Und dann hat er sich aufgemacht, sich in London was zu suchen. Und dann hat er da ein Haus gekauft in Notting Hill Gate und macht mir tatsächlich eines Tages einen Heiratsantrag. Und ich so, Oh nee, also ich weiß nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Der Job hier gefällt mir gut in der Werbeagentur. Und ob ich, ich weiß jetzt nicht, jedenfalls. Und dann war etwas enttäuscht, aber auch nicht doll, glaube ich. Und dann musste er nach London. Und dann ging unsere Beziehung los, dass ich also einmal im Monat nach London flog oder er kam nach Hamburg. Und in der Zeit, das habe ich natürlich genau, also ich merkte schon, ich habe mich langsam entliebt von ihm. Und dann war das Partyleben, ich habe ein Veruschkas Zimmer, wenn sie in Amerika war, habe ich immer an Models vermietet. Und davon kriegte ich also mehr Geld und der Spaß. No, natürlich waren die alle 20 Jahre oder noch jünger als ich, aber der Spaß kam in meine Wohnung. Und dann ist auch ganz wichtig, das war ein australischer Herr, ein Make-up-Artist, David, der to this date my best buddy ist.
Ja.
Und der zog bei mir ein und brachte auch regelmäßig aus der Szene Leute mit. Und ich hatte die große MDMA-Connection aus der Schweiz. Also wurde gefeiert, bis der Arzt kam. Und wenn Ruben am Wochenende aus London kam, dann haben wir uns alle zusammengerissen und auf straight getan. Aber da, das war also, und jetzt muss ich da noch mal auch zurückkommen zu dieser Alltag in Hamburg, Ruben inzwischen in London, und meine Trinkerei nahm ständig zu. Und das sah so aus, das muss ich auch beschreiben, weil es dazu gehört, dass ich dann morgens aufstand und ich hatte mir abends von der letzten Flasche Wein meistens so zwei Gläser für den Morgen gelassen, damit ich in den Tag starten kann, ohne zu zittern oder Herzrasen zu kriegen.
Wie alt warst du da?
Und nachher verwandelte sich, da war ich so um die 40.
Mhm.
Da war ich Anfang 40. Und dann hatte ich dann schon, weil ich den ganzen Zugang zu den ganzen Festivitäten in der Werbeagentur hatte mit 300 Mitarbeitern. Ich habe auch die ganzen Events realisiert, die da geschahen. Und immer waren irgendwelche Feiern. Und neben Chefsekretärin zu sein, habe ich also auch das gemacht, including die Alkoholbestellung. Und ich arbeitete noch mit einer anderen Sekretärin zusammen. Und dann sah ich plötzlich, wie die sich immer die Weinflaschen, also wir hatten natürlich nur vom Feinsten, die Weinflaschen einsteckte und sagte, wieso, wir haben doch genug, das nehme ich mir immer mit nach Hause. Naja, dann habe ich natürlich mir gelegentlich eine Flasche Champagner mitgenommen und ich habe ja nie böses Zeug getrunken. Damit meine ich, Whisky und sowas mochte ich alles nicht. Jedenfalls habe ich dann, so sah ein Tag nachher, kurz bevor ich aufhörte zu trinken, in meinem Leben aus. Ich habe zum Frühstück eine Flasche Champagner gewürft, Clicquot getrunken. Die habe ich dann mit Orangensaft vermischt, damit es schneller runtergeht. Dann habe ich natürlich das fast immer erbrechen müssen, weil das zu schnell zu viel war. Und der Moment, wenn dann mein Blick hochkam in den Spiegel, hochrot und verquollenes Gesicht, dann habe ich mich so gehasst. Und dieser Selbsthass, dass man zu schwach ist, aufzuhören mit dem Trinken, der hat mich ja fast aufgefressen.
Mhm.
Und dann habe ich mich, nachdem ich das erbrochen hatte, ich muss so brutal ehrlich sein, ich war ja vorher schon geduscht und angezogen, dann habe ich mich schminken müssen, mein Krönchen aufgesetzt, die Tränen weggewischt, Taxi bestellt, weil ich zu breit war, mit dem Bus zu fahren und bin fast nur mit dem Taxi in die Agentur gefahren und den Taxischein aber immer mein Chef unterschrieben hat und ich kriegte das Geld immer wieder, so war es in der Werbeagentur. Und dann konnte ich ja normal, sage ich jetzt mal, arbeiten und gegen 11 ging dieser Alkoholpegel aus meinem Körper raus. Dann wurde ich wieder unsicher. Dann hatte ich vom obersten Boss der Werbeagentur, dem das alles gehörte, hatte ich den Schlüssel zu seinem Zimmer. Der war nur einmal im Monat da, weil er in Südfrankreich lebte. Und da war sein ganzer Alkoholschrank. Dann musste ich erstmal nachlegen. Die habe ich regelmäßig dann wieder aufgefüllt. Mhm. Dann musste ich erstmal einen doppelten Wodka trinken, um wieder weiterarbeiten zu können. Dann sind wir mittags mit der Clique in irgendein Restaurant gegangen, haben alle zusammen Wein getrunken. Dann kam ich wieder und ich habe meine Arbeit erledigt, wie sich das gehörte. Und dann bin ich um 5 oder um 4 war Feierabend oder manchmal auch um 6, egal. Dann bin ich mit dem Bus zurückgefahren am Hauptbahnhof vorbei und sah die ganzen Penner und Junkies da liegen. Und da habe ich gesagt, Julia, eines Tages liegst du da, wenn du es nicht schaffst, jetzt aufzuhören zu trinken. Und war also fertig. Und was war? Ich fahre mit dem Bus nach Hause, nach Eppendorf, komme nach Hause und schütte mir sofort ein Glas Wein ein, was ich auf Ex trinke. Und Woruschka steht daneben und guckt mich an. Und das war ja auch der Punkt, wo Woruschka immer, immer leiser wurde, weil sie das beobachtete. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sie angeschrien habe oder auf dem Boden betrunken lag. Nein, ich habe mich wahrscheinlich vor die Glotze gesetzt oder bin noch mal ausgegangen, habe mich mit Freunden verabredet in diesem Zustand. Es ist wirklich alles wahr, was ich hier sage. Und bin in die Cocktailbar gegangen mit meiner Freundin. Und da manchmal, weil ich nicht mehr auf High Heels laufen konnte, bin ich sogar im Winter bei Eis und Schnee barfuß dann nach Hause. Mein Kind hat dann geschlafen, da war sie dann Teenager. Und es ist nichts, worauf ich stolz bin. Ich erzähle nur, wie es in meinem Leben abgegangen ist.
Und sag mal, nur Interesse halber, ist es nicht so, dass man, also vielleicht geht es nur mir so, aber wird man nicht von Alkohol auch wahnsinnig müde? Schleppt man sich dann nicht mit so einer Müdigkeit durch den Tag?
Nein, es hat mich, ich habe den Pegel gehalten, nur dass ich kein Herz, wenn der Alkohol rausging, kriegte ich wahnsinniges Herzrasen, konnte den Leuten nicht mehr ins Auge sehen. Also das durfte mir auf der Arbeit überhaupt nicht passieren. Es hat mir meine falsche Selbstsicherheit gegeben, ja. Okay. Meine falsche Selbstsicherheit. So, nur wenn du so bist, dann kriegst du alles hin. Und dann war eben auch dann kam eben der Moment, wo ich mir sagte, zwischenzeitlich, muss ich sagen, war ich bei 9 Therapeuten und Psychiatern, bin da immer toll angezogen, hingegangen und ich muss wirklich sagen, es hat mir keiner geglaubt. Oder die haben gesagt, gehen Sie erstmal zu den anonymen Alkoholikern und wenn Sie Ihre Alkoholsucht im Griff haben, dann kommen Sie wieder zur psychiatrischen Behandlung, warum Sie überhaupt trinken. Aber erstmal müssen Sie mit dem Trinken aufhören. Aber Sie trinken wahrscheinlich hin und wieder ein Glas Champagner zu viel, so wie Sie aussehen, aber Sie haben doch bestimmt kein wirkliches Problem. Und wo ich immer sagte, muss ich erst in Lumpen hier reinkommen, wie so ein Junkie von der Straße, bevor Sie mir glauben, nur weil ich das übertüncht habe, gut auszusehen. Also das, ja, also das ging nie gut. Das heißt, insofern war ich total verzweifelt. Ich war total verzweifelt. Und dann kam der Zeitpunkt, den wir wohl das nächste Mal erzählen müssen, was dann meine Rettung war.
Genau, das wird nämlich mega spannend. Auf jeden Fall darfst du alles einschieben, aber das ist auf jeden Fall mega spannend, was als nächstes passiert. Darf ich schon spoilern? Nee, spoiler du mal. Was passiert? Die Rettung ist nämlich...
Doch, ein bisschen, weil dann Ruben in London, wie es dann mit uns endet. Das gehört ja noch ganz wichtig da rein, wie das Ende mit ihm ist und wie dann später meine Heilung eintritt.
Es ist sozusagen...
Und dann, das machen wir dann beim nächsten Mal.
Als wenn ein Grauschleier getilgt wird, sowohl auf der Beziehungs- als auch auf der Drogenebene. Wir sind sehr gespannt.
Drogen haben wir ja noch eine lange Zeit, über die wir leider sprechen müssen. Da müssen wir noch bis 61 warten.
Ja, aber es ist ja schon mal wichtig, dass das Thema Drogen und Alkohol ja auch noch eine differenzierte, wie soll ich sagen, Wahrnehmung ist, dass man sagt, also ja, Alkohol ist eine der schlimmeren Drogen offensichtlich, wenn genau. Ich dir so zuhöre. Dann,
alle Fälle.
Das ist, wie gesagt, an dieser Stelle sollte man es nochmal sagen, wenn du da draußen ein Thema mit Drogen hast, dann bitte nutz das jetzt hier nicht als Inspiration, Vorbild oder irgendwas, such dir Hilfe, such dir Beratung, aber es ist schon auch aus den Augen von jemandem, der drin war, sehr interessant zu sehen, dass der Alkohol offensichtlich eine schlimme Stellung hatte.
Ja, also die allerschlimmste überhaupt. Deshalb erzähle ich es auch tatsächlich, teile ich das mit euch so detailliert, weil es einfach grauenhaft war. Und ich zum Glück kein ganz anderer Mensch war, weil ich viele Leute fragte, warum habt ihr mich nicht verlassen? Und die haben gesagt, nein, auch wenn du mega bereit warst, wir konnten die tolle Julia, die war immer noch da. Deshalb haben wir dich nicht im Stich gelassen. So. Und damit sage ich jetzt tschüss.
Genau, vielen Dank, Julia. Die tolle Julia ist immer noch da in diesem großartigen Podcast. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und deine Ehrlichkeit und dieses zu sich selber stehen. Ich bewundere das aus tiefstem Herzen. Ich danke dir da draußen für dein Interesse und für den Fall, dass du eine Frage an Julia richten möchtest, die ich vergessen habe zu stellen oder die ich nicht gestellt habe, dann schick uns gerne eine E-Mail-Adresse zum Fragen senden findest du in den Shownotes. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.
Bye, 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 bye.